oder dass ein deutsches Ausweisdokument für die Eröffnung eines Bankkontos. Das sind natürlich auch Zeiten und Wege und das verstehen die Menschen auch gar nicht, weil, also wir haben zwei Kolleginnen, die eine kommt von den Philippinen, die andere aus Kirgisistan. Also die sind da schon technisch ein Stück weiter, da war das auch kein Thema.
Teilweise müsst ihr ein halbes Jahr auf Auslagen warten in Höhe von hohen fünfstelligen Beträgen.
Ja.
Du machst das hier nicht alleine. Dein Sohnemann, den wir nachher auch noch hier sehen und hören werden, ist mit dabei. Dein Ehemann ist mit dabei. Und
Ja.
auch noch deine Mutter, die ein bis zweimal die Woche hier im Heim mit aushilft, ist auch dabei.
Aber egal, in welcher Position man ist, man darf nie vergessen, wer man ist, wo man herkommt. Und ich glaube, das hat Tom Hardy mal gesagt. Man sollte jeden Menschen mit dem gleichen Respekt begegnen, ob es die Reinigungskraft ist, der CEO, jeder hat den gleichen Respekt verdient. Und das darf man nie vergessen.
Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Stefanie Lorenzen. Und wir wollen heute in Torres Tea Time über das Thema Altenheime, Pflegeeinrichtungen, grundsätzlich das Thema Pflege sprechen. Wir sind hier in St. Peter-Ording zusammengekommen und ich freue mich sehr, Stefanie, dass du dir die Zeit für mich nimmst und wir mal eine Tasse Tee zusammen trinken, um über, wie du sagst, dein Baby auch zu sprechen, das Alten- und Pflegeheim hier
Ja.
und über die grundsätzliche finanzielle Situation in der Pflege. Und ich freue mich, dass wir beiden miteinander schnacken. Moin.
Moin, schön, dass du da bist.
Freust du dich auf unser
Ja,
Gespräch?
freue mich.
Aufregung ist da?
Bisschen.
Aber geil, ne?
Ja,
Wir haben schon
ja.
anderthalb Stunden, glaube ich, geschnackt
Genau, wir haben
vorher.
uns schon kennengelernt,
Haben
also
wir? Haben schon
passt.
Tannenfisch zusammen gegessen?
Ja, der
Ja.
Koch hat uns gut
Hat er?
versorgt.
Hat er? Also,
Ja.
ne? Ihr habt zwei Köche hier
Zwei.
im Heim.
Zwei Vollzeitköche.
Das haben manche Restaurants nicht.
Ne, kochen jeden Tag frisch für alle.
Für wie viele Menschen?
Für 56 Bewohner, die bei uns leben. Zusätzlich haben wir im Schnitt 20 Essen, die jeden Tag außer Haus gehen, für also sogenanntes Essen auf Rädern. Und die Mitarbeiter dürfen im Haus mitessen und einfach auch essen, was Bewohner essen, dass das für ja, 70, 80 Menschen am Tag ist.
Wir steigen direkt ein, merkst du schon. Wir sind
Ja,
direkt mittendrin. Nochmal einen Schritt
ist gut.
zurück. Sag mal, wo befinden wir uns hier gerade?
Wir befinden uns in St. Peter-Ording, im alten Teil von St. Peter-Ording, im Dorf, im sogenannten Dorf. Ist ja ländlich und dörflich hier bei uns. Insgesamt gibt es knapp 4000 Einwohner hier und wir befinden uns hier mit unserem Seniorenpflegeheim, versorgen 56 Bewohner dauerhaft bei uns. Und ja, man kennt sich hier halt, ne? So ländlich, dörflich, jeder kennt jeden.
Obwohl du hier, und das möchte ich einmal schon mal vorab hervorheben, du machst es hier nicht alleine. Dein Sohnemann, den wir nachher auch noch hier sehen und hören werden, ist mit dabei. Dein Ehemann ist mit dabei. Und
Ja.
auch noch deine Mutter, die ein bis zweimal die Woche hier im Heim mit aushilft, ist auch dabei.
Genau.
Eine so tolle familiäre Beziehung, eine Arbeits- und Privatbeziehung, finde ich genial. Und das können wir nachher auch noch mal mit einbeziehen, so wie ist das möglich, dieses Verhältnis Familie,
Ja.
Arbeit und der Umgang mit den Menschen, die hier leben. Also das finde ich sehr faszinierend. Und ihr seid erst seit 3 Jahren hier und habt euch
Genau.
schon so eingelebt hier in diese Gemeinde auch.
Ja.
Und sag mal, für diejenigen, die sagen, ja, wie heißt diese Einrichtung hier?
Die Einrichtung heißt tatsächlich Dünengarten GmbH Haus Edelweiß. Es ist einfach aus der Historie entstanden. Früher hieß es nur Haus Edelweiß bei den Ursprungsbetreibern, die die Einrichtung gegründet haben. Und ist dann irgendwann umfirmiert worden, einfach in eine GmbH. Und das nennt sich Dünengarten GmbH. Und ja, wir sind tatsächlich erst 3 Jahre hier insgesamt. Nacheinander ich zuerst und habe alle anderen so mitziehen können aus der Familie. Und sind hier in der Gemeinde wirklich gut aufgenommen worden. Also nicht nur im Haus, wir haben ja die Mitarbeiter kannten wir vorher nicht, die Bewohner nicht, haben uns alle herzlich aufgenommen. Aber auch hier in der Gemeinde und im Ort sind wir angekommen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, weil man ja gerade ländlich ziemlich lange zugezogen ist und neu.
Und du hast dich mit Anfang 50 noch einmal neu orientiert. Du
Genau.
bist schon seitdem du 17 bist in der Pflege zu Hause. Trotzdem
Ja.
jetzt mit Anfang 50 sich nochmal selbstständig machen, eine GmbH zu kaufen
Ja.
und dann mit der ganzen Familie dieses Unternehmen zu leiten. Das ist mutig. Darüber wollen wir auch gleich nochmal
Ja.
sprechen, wie das gekommen ist und wie das funktioniert. Aber lass uns gerne über deinen Werdegang einmal sprechen. Mit 17 hast du eine Ausbildung begonnen als Krankenschwester?
Ja.
Und was ist seitdem passiert?
Ja, ich habe mich ganz bewusst für diese Ausbildung entschieden, Krankenschwester zu werden. Damals, also daran sieht man, wie alt ich bin, war es tatsächlich examinierte Krankenschwester. Es gibt ja da einen regen Wechsel. Mittlerweile sind es Pflegefachpersonen. Pflegefachpersonen nennt sich aktuell die Begrifflichkeit. Und habe danach, ich habe in einer Klinik gelernt, in einer kleinen Klinik, 400 Betten in Hamburg, auch sehr überschaubar, familiär und auch ländlich. Und bin danach in einem klinischen Bereich tätig gewesen, in verschiedenen Bereichen, in Leitungsfunktionen, aber auch in verschiedenen Fachrichtungen, ob nun innere Medizin oder Chirurgie oder Intensivmedizin. Habe mich dann irgendwann umorientiert für den ambulanten Bereich, habe ambulante Pflege geleistet und bin zu den Menschen nach Hause gefahren, habe sie dort versorgt in ihren eigenen Wohnungen und das war so auch in Unterschiede in Hamburg selber, in Husum, in Mildstedt, also in unterschiedlichen Bereichen auch. Und wir haben lange Jahre in Hamburg gelebt und für uns war aber auch immer klar, für meinen Mann und ich, dass wir wieder zurück wollen ins überschaubare ländliche Nordfriesland. Und als unser Sohn dann geboren worden ist, sind wir wieder zurück nach Husum gezogen, auch einfach, weil wir familiäre Unterstützung brauchten und ins ruhige Umfeld wollten. Und habe da auch weiterhin gearbeitet und bin dann irgendwann mehr zufällig auch durch einen ehemaligen Kollegen dann beim Kreis Nordfriesland gelandet, in der dortigen, damals hieß es Heimaufsicht, die den Auftrag hatte und immer noch hat, stationäre Pflegeheime zu beraten, zu überprüfen und zu kontrollieren, das muss man auch so deutlich sagen, und habe das insgesamt erst mit, ich glaube, halbtags, 19 Stunden die Woche, und je mehr Arbeit anfiel und je älter das Kind wurde, das Kind, hört sich ja auch furchtbar an, habe ich auch mehr gearbeitet. Nachher war es wirklich eine Vollzeitstelle und habe das insgesamt 14 Jahre gemacht, in der Behörde gearbeitet und da meine Arbeit auch sehr, sehr gerne gemacht.
Bis was irgendwann mal passiert ist, dass du gesagt hast, 14 Jahre reichen dann auch irgendwann? Also, oder will ich das noch 14 weitere Jahre machen? Oder vielleicht auch 20?
Nach 14 Jahren war es schon so, dass meine damaligen Vorgesetzten, also in Rente gingen, 2 Stück, und das eine oder andere umstrukturiert wurde. Das ist ganz normal, so ist das Leben auch in Behörden so. Und dass ich aber für mich an so einem Punkt war, das war kurz vor meinem 50. Geburtstag, was hast du bisher gemacht? Also Daniel war groß, der war selbstständig, der brauchte mich immer weniger so. Und was willst du eigentlich, oder was willst du noch bis zur Rente sozusagen? Und ist es das, was du noch 17 Jahre machen möchtest, oder willst du noch mal ganz was anderes? Weil dieser Punkt, wenn jetzt nicht, wann dann? Also so mit 60 war das für mich nicht mehr, das war für mich zu alt, noch mal was zu ändern, so aus der Ferne betrachtet.
Trotzdem, viele machen auch mit 50 nicht nochmal einen Kaltstart in die Selbstständigkeit, weil du kommst aus einem ziemlich gesicherten Umfeld, Job, in einer Behörde und sagst, okay, wir kaufen jetzt ein Altersheim, wir kaufen jetzt eine GmbH und gehen, auch bei einer GmbH geht man ja fast all in. Also wir gehen jetzt nochmal all in, und das ist mutig, das ist ungewöhnlich. Gerade hier oben, finde ich. Und auch als Frau.
Ja.
Viele Männer gehen, glaube ich, eher dieses Risiko nochmal ein. Ja. Und du sagst, so, jetzt bin ich 50, jetzt mache ich nochmal richtig was.
Ich glaube, großer Teil dazu beigetragen hat auch, dass ich dann erstmal, bevor ich was gekauft und selbstständig war, 2 Jahre im Angestelltenverhältnis tätig war. Einfach auch nochmal zu gucken, so, das ist ja schon ein großer Teil, der dann auch für die Zukunft dazu kommt, an Arbeit, an Verantwortung, und einfach auch zu gucken. Ich bin dann ja noch, also als Einrichtungsleitung tätig gewesen im Angestelltenverhältnis in einem fast 100-Bettenhaus, auch zu gucken, so all das, was ich vorher beraten habe oder auch überprüft habe, das ist ja auch so, und kontrolliert habe, wie ist es denn in der Umkehr so. Und natürlich auch, es gibt Gesetze und es gibt Vorgaben, die wir alle beachten müssen, auch egal in welcher Selbstständigkeit. Und das so einzufordern ist das eine, das ist so dieses Theoretische und wir wissen alle, wie es sein muss. Und auf der anderen Seite eben auch so, ich weiß, was ich muss, aber wie passt das mit dem echten Alltag zusammen, wenn man mit Menschen, und sei es nun alte Menschen oder mit Mitarbeitern zusammenarbeitet. Und das habe ich natürlich überlegt Und mir hat natürlich großes, ja, viel Sicherheit gegeben, dass ich das mit meinem Mann und meinem Sohn und auch mit meiner Mutter besprochen habe und auch immer diese Zuversicht hatte, so die ersten 2 Jahre, ja, wenn das nicht das Richtige ist, dann machst du halt was anderes so, denn es gibt ja genug andere Möglichkeiten auch noch, dass da aber auch so, ja, dieser Rückhalt da war und zu sagen, das machen wir jetzt und das kriegen wir schon gemeinsam hin. Und so, und dann kam nach 2 Jahren Angestelltenverhältnis das Angebot, die Dünengarten GmbH und die Einrichtung hier in St. Peter zu erwerben und zu kaufen. Und das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, ja, auch von der Verantwortung her, Geschäftsführung und ja, eine andere Verantwortung, wo über dir keiner mehr steht und dem du auch die Schuld in die Schuhe schieben kannst oder der dann im schlimmsten Fall auch mal der Gute oder der Böse ist. Und das haben wir auch gemeinschaftlich überlegt. Also natürlich nicht nur vom Finanziellen her, was da gewuppt werden muss, aber eben auch eine ganz andere
Verantwortung. Das Leben wird sich ja von heute auf morgen dann komplett verändern.
Komplett ändern und dass das einfach im Vorfeld auch besprochen ist, dass das durchaus sein kann, dass es 12-Stunden-Tage werden am Anfang, auch 7 Tage die Woche und dass auch kein Feierabend im herkömmlichen Sinne ist. Und
wie lange hat die Entscheidungsfindung gedauert, von Angebot bis hin zur Unterschrift?
Also bis zur Zusage tatsächlich hat es 48 Stunden gedauert als Familie. Wir haben das gemeinschaftlich entschieden. Und bis zur Unterschrift, ich war hier auch erst 3 Monate angestellt, weil einfach ja Banken und Notare und all das braucht ja ein bisschen Zeit.
Bis, da kannst du ja auch mittlerweile ein Lied von
genau singen. Und das dann am 21, ne? Musst du mir helfen? Bin ich hier gestartet als Einrichtungsleitung und ab 1.10. war ich Inhaberin und Geschäftsführung.
Was ist am 1.10. noch passiert?
Am 1.10. ist tatsächlich unser Hund geboren.
Jawohl.
Also wir hatten in dem Sommer überlegt, wenn ich hier arbeite, dass wir durchaus auch wieder einen Hund haben können. Wir hatten ein paar Jahre keinen. Und wenn er mit zur Arbeit kann, ist er nicht alleine. Das war so der Hintergrund und das war so der Traum. Und wir bekamen am 1.10. also auch die Nachricht, dass der ausgesuchte Züchter anrief und sagte, es sind Welpen geboren und ihr könnt also auch einen Welpen haben.
Also ein schöneres und passenderes Zeichen.
Das war also wirklich nicht, ne? Der 1.10.21 war schon so ein besonderer Tag.
Und seitdem ist Leo auf der Welt und hier mit in der Einrichtung.
Genau, Leo ist bei uns eingezogen, als er 8 Wochen alt war. Ja. Wir haben 3-4 Tage zu Hause verbracht und dann ist Leo mit zur Arbeit.
Und seitdem war er auch schon in den Husumer Nachrichten, war schon in der Zeitung.
Ja, genau. Ja. Über ihn ist berichtet worden, dass er unseren Heimbewohnern einfach sehr, sehr gut tut.
Toll. Ja. Du sagtest es ja schon eingangs, ihr habt 58 Mitarbeiter und 56 Heimbewohner.
Ja.
Heißt, du bist ja auch verantwortlich für diese 56 Menschen, die hier leben, aber auch für die derzeit 58 Menschen, die hier arbeiten.
Ja.
Das sind überschlagen 120 Menschen, für die du, für die ihr verantwortlich mehr oder weniger seid, dass diese Menschen ihr Gehalt bekommen und dass die Menschen, die hier 24 Stunden, 7 Tage die Woche leben könnten, nicht immer sind, weil die auch mal woanders sind, klar, aber dass du verantwortlich für diese bist. Das ist eine unheimliche Verantwortung, die du auf einmal hast.
Ist es tatsächlich. Wenn man das auch so in Zahlen aufdröselt, ist es das.
Ja.
120 Menschen, weil ja alle Lebensbereiche davon abhängen und alle müssen gut versorgt werden und aber auch natürlich zufrieden sein. Und es ist eine unterschiedliche Verantwortungsbereiche, ganz klar, von Bewohner und zu Mitarbeiter. Aber eben auch, ja, für alles, ne? Sei es nicht nur die Finanzen, für den Einkauf, für persönliche Belange, also es ist schon das Ganze und das ist aber auch gut und es ist schön so. Also es ist für jemand, der Verantwortung übernehmen möchte und mag, aber es kann manchmal auch natürlich viel sein und
deshalb nochmal die Frage,
erdrückend sein. So.
Warum? Ne? Du kommst aus dieser Sicherheit, wo du gehst morgens Arbeit und gehst nachmittags früh am Abend wieder zurück und das machst du 5-mal die Woche, wenn es Wochenende.
Genau.
Jetzt stürzt du dich in eine Ungewissheit, wo auch mal 12-Stunden-Tage sind, wo Urlaub nicht so einfach machbar ist, so, weil das hat ja auch keine großen finanziellen Gründe. Wir sind das eben schon mal durchgegangen. Ja. Es ist klar erkennbar, was ist am Ende des Jahres eigentlich übrig.
Ja.
Und das ist jetzt nicht viel, viel mehr als im Angestelltenverhältnis, wenn man alles runterbricht. Also was sind die Gründe für diesen Wechsel? Nee. Weil du könntest ja auch einfach leben.
Genau, aber das das Leben ist so, dass man, also ich finde, dass wir uns um Menschen kümmern müssen, umeinander kümmern müssen und dass auch jemand gerade in diesem Bereich Verantwortung übernehmen muss. So, wenn alle Menschen sich vor dieser Verantwortung in diesem Bereich, es gibt ja ganz viele Bereiche, drücken oder sagen, nö, ich lieber nicht und ich möchte auch pünktlich Feierabend machen, das kann ich nachvollziehen. Aber so funktioniert Gesellschaft auch nicht. Und wir haben alle, finde ich, eine gemeinschaftliche Verantwortung für das Gemeinschaftsleben auch. Und dass es schon so ist, das war aber auch innerhalb der Familie immer so, dass wir schon alles, ich nenne das mal Menschenfreunde sind und den Blick für andere haben, auf andere und auch dieses Helfen und Kümmern. Einige nennen das ja immer Helfersyndrom, aber ich finde, das ist auch was vorgelebt und was mich auch so geprägt hat. Meine Mutter kommt selber aus der Pflege. Ja. So das, was wir jetzt weitergeben an unseren Sohn und dass das schon was ist, was uns zufrieden macht. Also das zu regeln, diese Verantwortung zu übernehmen, aber auch zu sehen, es geht den uns Anvertrauten gut und bis zum Lebensende, weil wir das Lebensende begleiten und das macht schon Spaß und also da ist diese Verantwortung oder Angst vor Verantwortung ist gar nicht allgegenwärtig und präsent, sondern es macht Spaß und
es stärkt ja auch das Familiäre, genau. Weil ich sagte schon,
wir machen es gemeinsam.
Ihr macht es gemeinsam. Daniel, genau, ist jetzt ein halbes Jahr dabei, ja, war vorher Fitnesstrainer, dann in der Zimmerei, ja, und jetzt ist auch hier mit bei. Deine Mutter war schon lange, lange Rentnerin, ist jetzt auch wieder mit dabei, ja, und dein Mann ist auch Zimmerer gewesen.
Ja.
Und ist jetzt Hausmeister hiermit.
Genau.
Übernimmt die handwerklichen Aufgaben hier.
Genau, also ganz, ganz viele Bereiche. Also die Familie ist hier, das ist unser gemeinschaftliches Baby und Projekt sozusagen. Und wir empfinden das alle auch gar nicht als Arbeit. Also ich würde auch schlimm finden, wenn ich das so, also Arbeit und bis um 8 und ich muss länger bleiben, dann kann so ein Tag auch lang werden und dann macht es auch nicht Spaß. Das heißt nicht, dass es hier, auch hier gibt es Tage, die, wo ich froh bin, dass die zu Ende sind, ohne Frage. Aber dass das gemeinschaftlich so unser Projekt ist und mit dem gleichen Ziel. Und sei es nun mein Mann als Haustechniker, der ein Ohr hat für alle und egal ob Bewohner oder Mitarbeiter sich kümmert, meine Mutter, die sich einbringt. Und bei ihr hat es tatsächlich auch zwei Seiten. So, sie hilft und unterstützt uns. Sie hat aber auch eine neue Aufgabe und ja, wird nochmal sich selber, sie wird 77.
Was macht sie denn hier?
Sie kommt.
Animation.
Animation, genau. Also es ist so, dass sie ein- bis zweimal die Woche kommt, ja, und plattdeutsche Seniorennachmittage veranstaltet. Kaffeeklatsch auf platt, also auch mit dem guten Porzellan und der Tisch wird festlich gedeckt, so wie das früher einfach auch so war, weil das auch in Vergessenheit gerät, so weil ganz junge Menschen das gar nicht mehr kennen von zu Hause. Dann wird Plattdeutsch gesprochen oder aber es wird gemeinschaftlich gekocht, dass die Senioren mit ihr gemeinschaftlich überlegen, was haben wir lange nicht gehabt oder kennst du das noch oder wie habt ihr das gemacht? Und dann wird gemeinschaftlich der Einkaufszettel geschrieben und dann wird gekocht und das auch verzehrt, ja. Und geschmückt. Also als nächstes ist Plätzchenbacken dran. Also all diese Dinge, die man zu Hause auch macht mit Großeltern, kennen unsere Senioren und freuen sich einfach auch, wenn das so weitergegeben werden kann.
Welche Menschen leben hier? Ne? Es sind hauptsächlich oder wahrscheinlich alles Senioren, wie auch immer man diese definiert, aber es sind ältere Menschen, die ihre letzten Jahre, sei es ein Jahr, sei es 15 Jahre, hier leben, richtig?
Genau, das ist richtig. Wir sind eine Einrichtung für pflegebedürftige Menschen, das kennt ja kein Alter mittlerweile mehr, das ist ja, man muss nicht alt sein, um pflegebedürftig zu werden. Wir haben eine Einschränkung mit unseren Vertragspartnern, dass wir nur Menschen aufnehmen dürfen, die einen Pflegegrad haben, einen anerkannten Pflegegrad zwischen 2 und 5. Und die Bewohner, die wir hier haben, die Jüngste war 60 und der Älteste ist 100 geworden. Und also die Spanne ist es einfach, die wir hier betreuen. Und das sind ja alles Menschen, die aus dem Leben kommen und ganz, ganz unterschiedliche Charaktere und ganz unterschiedliche Lebensgeschichten auch. Ne?
Ihr habt eine Auslastung zu 99%. Ja. Ihr habt eine Warteliste. Also es wird gut angenommen.
Ja.
Warum glaubst du, ist das so? Was setzt euch ab von anderen Einrichtungen, die ja auch sicherlich häufig nachgefragt sind und frequentiert sind? Aber was setzt euch, glaubst du, ab von anderen Einrichtungen? Was sitzt?
Ja. Also ich glaube, ja, die Belegung ist natürlich immer Dreh- und Angelpunkt. Wir müssen aus wirtschaftlichen Gründen gucken, dass wir voll belegt sind. Das ist aber gar nicht. Wir haben die Nachfragen, wir haben Wartelisten, dass wir auch belegt sind, weil es einfach so ist, dass auch Menschen uns versterben oder wir haben jetzt jemanden in die Häuslichkeit entlassen, weil der sich so berappelt hat und es ihm so gut ging und er gesagt hat, ich möchte wieder nach Hause zu meiner Frau. Auch das gibt es ja durchaus. Ach. Und das haben, glaube ich, auch alle Einrichtungen so, dass die Belegung ist überall konstant und gut. Man hat manchmal das Gefühl, man bräuchte noch viel, viel mehr Heimplätze, weil so viele Anfragen sind. Steht und fällt natürlich damit, dass wir ausreichend Personal haben, um alle Menschen zu versorgen. Das ist ja diese Waage, die wir halten müssen. Und uns selber hier zeichnet aus, gut, in St. Peter sind wir die einzige Pflegeeinrichtung. Wir sind in keinem Ballungsraum. So in größeren Städten gibt es dann schon 3 oder 4 Einrichtungen, wo man sich das auch aussuchen kann. Also wenn man am Ort bleiben möchte, wir sind hier die einzige Pflegeeinrichtung. Und uns auszeichnet, würde ich immer sagen, dass wir sehr familiär sind. Also gerade dadurch, dass es familiär geführt ist, wir aber auch viel selbst machen, in Kontakt sind mit allen. Und dass wir so ein Wohngruppenprinzip haben, wo wir die 56 Bewohner auf 4 Wohnbereiche aufgeteilt haben. Es sind so kleine familiäre Gruppen mit 14 Bewohnern pro Gruppe, die gemeinschaftlich frühstücken, Mittagessen und Abendbrot essen. Wir haben keinen großen Gemeinschaftsspeisesaal, wo alle gleichzeitig essen, sondern immer in ihrer Gruppe. Und so, dass Bewohner sich gut kennenlernen und dass das schon so eine Zugehörigkeit auch hat. Und dadurch auch für die Mitarbeiter eine überschaubare Gruppe ist und nicht 30 oder 35 Menschen, die versorgt werden müssen. Und dass es kurze Wege sind hier im Haus. Also jeder kennt jeden, jeder spricht mit jedem. Also das ist schon sehr, sehr persönlich und familiär.
Dann lass uns mal über das Geldverdienen sprechen.
Ja.
Ich sagte es ja schon, das ist jetzt nicht der allergrößte finanzielle Anreiz,
nein,
dieses Heim zu leiten. Ne, du kannst vorab quasi schon sehen, was bleibt am Jahresende übrig, wenn alles nach Plan läuft. Ja. Aber ich habe auch schon im Vorgespräch rausgehört, teilweise müsst ihr ein halbes Jahr auf Auslagen warten in Höhe von hohen 5-stelligen Beträgen.
Ja.
Dann lass uns erstmal, wie verdient ihr euer Geld? Meine Annahme war durch die Menschen, die hier leben.
Genau. Ja. Durch jeder, der bei uns lebt und gepflegt und versorgt wird, das hat natürlich seinen Preis und es kostet je nach Pflegegrad einfach Summe X. Und davon wird ein großer Teil von den Pflegekassen übernommen, von der jeweiligen Pflegekasse des Bewohners. Und dann. Ja,
gar nicht mal ein großer Teil, ne? Eher der kleinere.
Der kleinere Teil der Heimkosten wird von der Pflegekasse übernommen.
Ja, das war für mich neu.
Erzähl es mal weiter. Ja. Das ist tatsächlich so. Und der Rest, der Eigenanteil, der übrig bleibt, ist tatsächlich so, dass der Bewohner das selber zahlen muss. Und mittlerweile reden wir um Eigenanteile durch die Bank in Pflegeeinrichtungen zwischen 2.800 und 3.500 Euro.
Monatlich.
Monatlich. Und das kann so gut wie niemand mehr selber aufbringen von seiner Rente oder von seinem Vermögen. Das sind die allerwenigsten. Und dann ist es so, dass das so der Sozialhilfeträger, also im herkömmlichen das Amt, ist immer so das Amt, dass das die Kosten übernimmt. Da muss man diverse Anträge stellen und natürlich muss der Bewohner und seine Angehörigen seine Vermögensgeschichten offenlegen. Und bis dann so ein Bewilligungsbescheid bekommt, dass diese Kosten übernommen werden und dass die Zahlung dann auch endlich stattfindet, also vom Bewilligungsbescheid bis zur Zahlung, da vergehen dann schon mal, dieses Jahr war die Krönung wirklich zwischen 8 und 9 Monaten. So lange warten wir quasi darauf, dass das Geld überwiesen wird für den einzelnen Bewohnern. Und wir haben insgesamt 56 Bewohner. Also wenn da dann 3, 4, 5 neue Bewohner sind, wo das so läuft, müssen wir unendlich lange auf unser Geld warten. Und müssen in der Zeit aber natürlich alle Kosten weiterhin stemmen. Wir gehen in Vorleistung sozusagen, weil unsere Miete bezahlt werden muss, die Nebenkosten. Also all das, was wir ja von zu Hause auch kennen. Müll, Wasser, Strom, Heizung.
So Gehälter.
Gehälter.
Von 58 Leuten.
Gehälter ist tatsächlich der allergrößte Teil unserer Ausgaben für 58 Mitarbeiter. Und wir haben ja alles vertreten von geringfügig beschäftigten Mitarbeitern bis hin zu vollzeittätigen Mitarbeitern. Und die Gehaltszahlung plus die Nebenkosten, das ist ja auch immer nicht nur das, was der Mitarbeiter auf seinem Lohnzettel hat, sondern ja auch die sämtlichen Kosten für Sozialversicherungsbeiträge müssen wir stemmen. Und dafür gehen dann schon die ganzen Einnahmen am Monatsende auch raus.
Wer legt fest, wie viel ein Bewohner hier zahlen muss? Also insgesamt, der, ne, was plus Pflegekasse, ja, plus Eigenanteil, könnt ihr das eigenständig festlegen? Ihr, okay, was wollen wir am Ende des Jahres haben? Mhm. Und dann sagen, okay, wir wollen jetzt 6.000 Euro im Monat haben. Könnt ihr dazu festlegen?
Nein, das können wir tatsächlich nicht. Also ich glaube, da ist auch, sonst wäre der Markt auch von bis, ja, weil, sozusagen. Ja. Nein, wir müssen unsere Pflegesätze, also die Heimkosten setzen sich aus Pflegesätzen zusammen und dieser Pflegesatz beinhaltet einmal die Kosten für Pflege, dann für Unterkunft, für Verpflegung und für Investitionskosten und aus diesen ganzen Einzelpositionen wird der Pflegesatz errechnet und dann gibt's einen Tagessatz und dann einen Monatssatz. Und wenn wir denken, wir kommen mit diesem Satz nicht aus, den wir jetzt aktuell haben, müssen wir in Pflegesatzverhandlungen gehen tatsächlich.
Mit wem?
Mit der Pflegekasse, mit der zuständigen Pflegekasse.
Die Pflegekasse ist eine weitere Pflichtabgabe oder Pflege zur, ja, ganz klassischen Krankenkasse.
Genau. Und jeder, ja, Arbeitnehmer bezahlt auch Pflegekassenbeiträge, ja, genau, tatsächlich. Und davon wird es auch finanziert. Mhm. Und mit dem örtlichen Sozialhilfeträger müssen wir verhandeln, neue Pflegesätze. Und es ist schon auch...
Das macht ihr selber?
Wir haben
für eure Einrichtung, ja, verhandelt ihr selber?
Jede Einrichtung muss diesen Satz selber verhandeln. Nicht
eine. Die können dann aber variieren.
Genau.
Also, jedes Pflegeheim hat einen anderen Preis. Verhandelt.
Ja, oder wie gut wir das transparent darstellen, ja, wofür wir das Geld brauchen. Also das muss natürlich wirklich sehr detailliert dargestellt werden und das verhandeln wir dann und dann stimmt die Pflegekasse zu und der Sozialhilfeträger oder sagt aber, nee, also hier willst du ein bisschen zu viel haben, das müssen wir wieder runterbrechen. Ganz entscheidend, oder...
Darf man denn kein Geld verdienen?
Also doch, man soll da ja damit auskommen, was man kriegt.
Ja, aber wenn man so in so eine, ja, Verantwortung geht,
ja,
Mitarbeiter, mhm, Familien, die man dadurch ernährt, ja, Menschen, die hier, ja, leben, ne, also das macht man ja nicht nur aus Nächstenliebe.
Nein, natürlich müssen wir auch Geld verdienen und gerade auch, um alles instand zu halten. Und auch Rücklagen sind manchmal sehr, sehr wichtig, weil dann teure Reparaturen kommen, wie ein Fahrstuhl. Das ist hier, ja, zum Glück auch mit dem Gebäudeeigentümer geregelt, wer für was zuständig ist. Mhm. Aber wir hatten es jetzt im letzten Jahr, dass die Kücheneinrichtung so ein Kombidämpfer oder eine Kippbratpfanne, und das sind natürlich Kosten, die nicht vergleichbar sind mit so einem Küchenbackofen, ja, den wir zu Hause haben. Ne? Ja. Das muss ja schon mal dabei irgendwie auch übrig sein. Mhm. Und das ist es tatsächlich häufig nicht, also auch in den letzten 3 Jahren nicht. Und das hat gar nichts damit zu tun, dass wir schlecht wirtschaften, sondern aufgrund, also Tarifeinführung war ein Riesenthema, was nötig und wichtig ist für Mitarbeiter, hat aber nochmal zu so einer Kosten... Also
Lohntarifvertrag für Menschen, die in der Pflege arbeiten.
Genau. Mhm. Also, dass alle den gleichen Lohn bekommen und auch Zuschläge bekommen und nicht für Mindestlohn in der Pflege arbeiten. Das ist schon ganz, ganz wichtig und richtig. Aber wir hatten im letzten Jahr tatsächlich auch ungeplante Ausgaben. Das habe ich eben gar nicht erzählt, weil wir natürlich auch Personal gesucht haben, nichts gefunden haben und unsere Betten einfach auch belegt waren. Also man hätte ja auch sagen können, gut, dann lassen wir 10 Plätze frei, nehmen keine neuen Menschen auf. Aber die Betten waren schon belegt. Und auch gerade wenn Mitarbeiter lange krank werden und lange ausfallen oder dann doch kündigen, auch das gibt es ja durchaus, waren wir letztes Jahr gezwungen, tatsächlich auf sogenannte Zeitarbeit zurückzugreifen. Das sind ja so Unternehmen, die Mitarbeiter vermitteln und vermieten, so zu horrenden Preisen. Und die im Schnitt einen Stundensatz abrechnen mit uns, der 2- bis 3-mal so hoch ist wie das, was unser Tarifvertrag unseren Mitarbeitern zahlt.
Ja, sie können es machen, ne? Weil
ja, sie werden gebraucht. Das ist die Not im Moment. Ja. Und da haben wir wirklich viel, viel Geld für ausgegeben, weil wir Hilfe brauchten. Und hat auch ein großes Loch einfach finanziell gerissen so.
Und ich meine, Kosten steigen grundsätzlich.
Alle Kosten steigen.
Energie. Personalkosten,
Lebensmittel,
ich glaube, das ist was, was Miete wird teurer, es wird alles teurer, Anfahrt spät. Ja.
Und also das beste Beispiel ist tatsächlich, wir haben einen Lebensmittelsatz pro Tag von aktuell 5,70 Euro pro Person für alle Mahlzeiten und Getränke.
Also wir hatten heute Mittag Pannfisch, wie jeder andere auch, mit Kartoffeln, Gemüse und Senfsoße.
Und Salat und Nachtisch gab's, genau. Ja. Und das ist der Satz, den wir für jeden Tag zur Verfügung haben. Natürlich ist auch da so eine Mischkalkulation. Es gibt auch mal Pfannkuchen, klar.
Auch lecker, so. Aber ja.
Und aber eben auch das Weihnachtsessen ist da mit drin, was wir gerade festgelegt haben. Sei es um Gänsebrust und Lammkeule, also auch diese besonderen Highlights. Wir bieten allen Bewohnern zusätzlich auch an seinem Geburtstag darf er sich ein Essen wünschen, sein Lieblingsessen.
Wie verklickert man das den Familien, den Angehörigen oder auch den Menschen, die hier leben, die teilweise 3.000 Euro im Monat zahlen, dass sie leben und dann heißt es, ja, ihr bekommt Lebensmittel im Wert von 5,50 am Tag als Beispiel.
Ja.
Wie ist da das Verständnis?
Mittlerweile, wir sind gut in Kontakt mit allen und haben es auch
wirklich... Glaube ich, ganz wichtig, ne? Offene, transparente Kommunikation.
Das ist ganz, ganz wichtig, damit das verstanden wird. Und das, wir wollen auch nicht sparen, gerade bei diesem Thema Essen. Natürlich auch nicht bei Strom und Heizung, also es soll auch niemand frieren so. Aber Essen
also hat der Raum mit, ist warm hier.
Ja, Lebensqualität zu tun. Und wenn Essen nicht schmeckt, ist der Großteil des Tages einfach schon gelaufen so. Und frisch gekocht ist frisch gekocht und auch wenn es nach Essen riecht und... Ich glaube, das kennen wir auch alle. Jeder weiß zu Hause, was es kostet. Also gerade jetzt für die Weihnachtsbäckerei, wir brauchen Butter zum Backen. Ist gerade unfassbar teuer. War vor 8 Wochen noch anders. Und das sind so diese Kleinigkeiten, dass wir eben weiterhin Butter kaufen und keine Margarine. Es gibt Monate, da kommen wir mit dem Gesamtgeld nicht aus. Dann müssen wir es an anderer Stelle einfach zubuttern. Aber das Essen soll schmecken und wir grillen dann auch mal. Wir werden vom örtlichen Bäcker mit Brot beliefert, einfach auch mit frischer Qualität. Und diese Geburtstagswunsch-Essen, wir haben Wochen tatsächlich, wo wir 4-mal die Woche dann Bratkartoffeln und Matjes essen, weil das Geburtstagswünsche sind von Bewohnern. Letzte Woche gab es 3-mal Rouladen, also mit Rotkohl. Das ist aber so, das wollen wir auch als Highlight behalten einfach. Das macht man zu Hause ja auch.
Rotkohl kann man immer
riechen. Wünsche ich mir ja auch das zu essen, was ich mag.
Schön.
Ja.
Als wir das erste Mal in Kontakt getreten sind, das lief dann über deinen Sohn. Mhm. Und da dachte ich, na, das wird ja sicherlich um Personal gehen. Was ich auch immer interessant finde, Personal in der Pflege. Aber euch, dich, beschäftigt ja noch ein anderes Thema viel mehr als die Personalsituation. Ihr habt 58 Leute, das ist, ne?
Ja.
Da sind auch offene Stellen mal und Fluktuation und so weiter. Ja. Es ist schwierig, Arbeitskräfte aus dem Ausland zu bekommen und generell Arbeitskräfte zu bekommen, Fachkräfte noch viel schwieriger. Was beschäftigt dich am meisten?
Also natürlich der ganze Arbeitsmarkt oder Personalmarkt auch zu finden und dass wir auch so gucken, ja, Auszubildung, ausbilden müssen wir natürlich, damit wir auch morgen Fachkräfte haben und Mitarbeiter finden, aber einfach auch zu gucken, dass es Mitarbeitern gut geht. Es ist natürlich ein anstrengender Beruf und auch schwer, also nicht nur körperlich, häufig ja auch emotional, weil wir einfach auch eine Bindung zu unseren Bewohnern und den Angehörigen aufbauen, weil wir zum Teil auch Familienersatz sind. Und es ist auch, wenn Menschen lange hier leben, bis zu 20 Jahren, solche Bewohner haben wir ja auch, einfach auch schwer langsam Abschied zu nehmen nachher. Es ist schon dann auch anstrengend und für alle Beteiligten und dann Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen, Mitarbeiterwünsche, Sorgen, Ansprüche, das ist schon manchmal die Herausforderung zu den Bewohnerbedürfnissen, weil wir würden alle gerne vermutlich von 8 bis 4 arbeiten und das jedes Wochenende frei haben und auch jeden Feiertag und auch nachts nicht arbeiten wollen. Das ist aber ein Bereich bei uns, da funktioniert das nicht. Unsere Menschen, die hier wohnen und versorgt werden, müssen 7 Tage die Woche 24 Stunden versorgt werden. Das ist ja das, was das vollstationäre Setting auch so ausmacht und das Angebot. Und zu allen Tageszeiten müssen ausreichend Menschen hier arbeiten. Und wir können ja nicht Freitagmittag um 12 die Tür abschließen und sagen, wir haben niemanden, der Freitagnachmittag und am Wochenende arbeiten will. Und da so diesen Ausgleich und diese Balance hinzukriegen und dass es allen damit gut geht. Also Mitarbeiter zu finden und aber auch zu halten, auf Wünsche einzugehen. Und
hat sich da etwas verändert in den Wünschen der Mitarbeiter oder der Bewerber in den letzten Jahren?
Hat sich, glaube ich, schon ein Stück verändert. Das Thema Work-Life-Balance ist ganz enorm in den Vordergrund gerückt. Und es ist natürlich auch wichtig, jeder Mitarbeiter muss auch für sich selbst sorgen. Und wir können nicht für alle Mitarbeiter sorgen, auch wenn wir entsprechende Angebote machen. Aber
was ist da dein konkreter Wunsch? Was kann man da ändern? Also ich meine, dass jeder zuerst an sich denkt, an sein Leben, an seine Balance.
Ja.
Ergibt Sinn.
Ja.
Natürlich hat sich da was verändert. Früher war das Thema Arbeiten viel mehr im Fokus und Freizeit hatte man nach Feierabend, wann auch immer da war. Mittlerweile spricht man auch gar nicht mehr von Work-Life-Balance, sondern von Life-Work-Balance. Was ist da dein Wunsch? Dass das irgendwann wieder anders wird? Glaube ich eher nicht. Gerade wenn man sich die gesellschaftliche Veränderung auch anguckt. Hm. 4 Tage Woche, Homeoffice, Remote arbeiten, was?
Das ist sicher in ganz, ganz vielen Bereichen auch möglich. Und natürlich haben wir auch so überlegt. Aber grundsätzlich lässt sich sicher Schichtdienst und Wochenendarbeit und Nachtarbeit in diesem Bereich überhaupt nicht verändern. Dass wenn ich in einen stationären Bereich gehe oder auch in einen klinischen Bereich, das ist da ja ähnlich, dort sind Menschen, die auch Nachtshilfe brauchen und Versorgung brauchen. Und wenn ich in diesen Bereich gehe und mich entscheide, dort zu arbeiten, dann gehört das dazu. Das ist dann so. Dafür habe ich aber bei diesen Arbeitszeiten auch zu Tageszeiten frei, wo andere dann wieder nicht frei haben. Also wenn ich einen Frühdienst mache bei uns von 6 bis 14 Uhr, ich habe den ganzen Nachmittag frei so. Oder wenn ich Spätdienst mache von 13.30 Uhr bis 20.30 Uhr, ich habe Vormittagszeit auch für Dinge zu tun. Also das weiß ich ja nun selber auch von meiner Behördentätigkeit. Ja, von 8 bis 17 Uhr habe ich gearbeitet. Dass der Vormittag irgendwie ist nichts übrig und der Nachmittag auch nicht. Und also dieses Bewusstsein einfach auch so zu überlegen, Mensch, dafür habe ich jetzt schon um 2 Feierabend, gerade im Sommer ist der Nachmittag lang. Oder
was hat dieser Job denn noch für Vorteile, bis auf mögliche, ne, die Arbeitszeiten teilweise, klar. Was hat es noch für Vorteile, diesen Job auszuüben?
Also ich glaube schon, dass es sehr individuell und auch ganz flexibel ist und nie gleich. Also es wird nicht langweilig, also natürlich kann man das auch immer anders betrachten, aber kein Tag läuft gleich, weil wir mit Menschen arbeiten. Und ich kann auch so einen tollen Tagesplan haben, in dem Moment, wo ein Bewohner Wunsch äußert oder es ihm nicht gut geht, ändern sich mein Plan, den ich vielleicht im Kopf habe. So, aber es ist nie dasselbe, es ist nie langweilig, es ist schon auch flexibel. Und dieser Menschenkontakt und auch zu sehen, was ich gemacht habe und was ich geholfen habe und dass Menschen auch dankbar sind für mein Handeln und für mein Tun. So.
Wenn ich jetzt Herr Lauterbach wäre, was wäre dein Wunsch an mich oder was wäre deine Forderung an mich oder deine Kritik an mich?
Ja, einfach, ich glaube, wir haben die letzten Jahre tatsächlich zu viel Personalmangel beherrscht, seit Jahren das Thema. Es ist, glaube ich, wirklich viel zu spät reagiert worden. Und dass jetzt in dem einen oder anderen Bereich Anforderungen von Herrn Lauterbach, also das ist ja gemeinschaftlich entschieden, hat er ja nicht alleine, so dass Anforderungen runtergebrochen werden, damit das Pflegesystem überhaupt noch funktioniert. So, also man mag das gut finden oder auch nicht. Es gab immer eine 50-prozentige Fachkraftquote in stationären Pflegeeinrichtungen. Das heißt, dass nicht in jeder Schicht, aber vom Gesamtpersonal müssen 50% Pflegefachkräfte sein. Die gibt der Markt nicht mehr her. Schon lange nicht. So. Und nun wird es so aufgeweicht, so, ja, dann brauchen wir nicht mehr 50%, denn wenn wir dann ausgebildete Pflegeassistenten haben, dann brauchen wir nur noch weniger. Also, das bedeutet aber ja, ich kann ja nicht Anforderungen runterbrechen und gleiche Qualität erwarten. Also, das ist so, Anforderungen runterbrechen, weil Anforderungen nicht mehr erfüllt werden. Wo ist es denn? Und wann ist denn gepennt worden auch, ne? Also wann hat sich das so entwickelt? Und nach wie vor ist ja durch die Presse auch scheint Pflege ja häufig negativ behaftet zu sein. Und es wird ja auch in der Presse immer rauf und runter. Es ist eben nicht nur das Waschen, also bei uns jetzt im Pflegeheim oder jemanden helfen auf der Toilette oder wenn er sich eingenässt hat, sondern ist ja das Gesamtpaket. Also wir nehmen am Leben teil. Wir bereiten einen schönen Lebensabend. Natürlich Pflege und wir müssen gesetzliche Anforderungen erfüllen und auch Fachwissensstände. Aber bei uns geht es schon um den letzten Lebensabschnitt. Und da gehört alles zu. Also nicht nur Waschen und Essen, sondern auch das gesamte Umfeld. Und dass das alles auch betrachtet wird. So.
Wie funktioniert das Integrieren von Fach- und Arbeitskräften aus dem Ausland hier? Weil du sagtest es ja auch schon, die Nachfrage von Menschen, die in Deutschland aufwachsen und leben, diesen Job auszuüben ist nicht mehr so wie früher. Die ist nicht mehr da. Heißt, wir brauchen Unterstützung. Ihr braucht Unterstützung von Menschen aus dem Ausland.
Genau.
Was für Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Wir haben uns am Ende letzten Jahres auf den Weg gemacht, also uns damit auseinanderzusetzen, weil natürlich ganz viel auch im Vorfeld bedacht werden muss. So, an wen wenden wir uns? Es müssen ja schon auch seriöse Firmen sein, die Menschen im Ausland anwerben und dann auch auf dem Weg nach Deutschland begleiten. Und welche Firma nehmen wir? Wie kriegen wir das gut hin? Das muss von uns personell begleitet werden, also nicht nur so eine Einarbeitung, einfach auch dieses Ankommen in Deutschland, in einer anderen Kultur, bei Behördengängen. Also es gibt so ganz banale Dinge, die uns auch wirklich, wo wir uns keinen Kopf vorher drum gemacht hatten und die viel, viel Arbeit auch gemacht haben. Aber um Hände auch zu bekommen und Hilfe und Unterstützung, haben wir Kontakt aufgenommen zu diesen Firmen. Wir haben aktuell 3 Mitarbeiterinnen, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind, ganz unterschiedliche Nationalitäten.
Das ist nicht viel, oder?
Nee, 3 Fachkräfte tatsächlich, die in ihrem Heimatland eine 4- bis 5-jährige Ausbildung gemacht haben und die wirklich qualitativ ganz, ganz hoch angesiedelt ist. In den Nachbarländern ist es schon so, dass die Pflegeausbildung mehr medizinisch ausgerichtet ist und gar nicht so pflegelastig wie bei uns. Und das ist was in Deutschland anerkannt werden muss. Und wir müssen auch hier nochmal zur Schule, ein halbes Jahr bei uns jetzt, um nochmal eine deutsche Prüfung zu machen und die deutsche Fachkraftanerkennung zu erhalten, obwohl sie in ihrem Heimatland Fachkräfte sind. Aber so dieses Rundum-Paket.
Also das kann ich noch teilweise nachvollziehen, wenn ich mir angucke, wie in Amerika zum Beispiel der Führerschein vergeben wird.
Ja.
Wäre ich froh, wenn die Amis hier auch nochmal eine Führerscheinprüfung machen.
Ja.
Die werden dann nach 3 Tagen den Führerschein bekommen, gefühlt. Und
Sprache ist ein Riesenproblem
natürlich
und in dem Bereich.
Also
jeder, der zu uns kommt, dann muss einen sogenannten B2-Kurs absolviert haben und ein Zertifikat. Das sind aber nur grobe Kenntnisse. Also Deutsch im Alltag anwenden, ist dann eben auch die Herausforderung. Das ist so ein bisschen Learning by Doing auch. Wir haben hier vor Ort dann nochmal einen Deutschkurs organisiert. Aber so die Geflogenheiten, eine Wohnung finden, also das müssen wir im Vorfeld natürlich tun, eine Wohnung finden. Wir müssen die Formalien klären und der Bürokratieaufwand ist enorm für die Anerkennung, dass diese Menschen einreisen dürfen. Also da gibt's sogenannte Defizitbescheide, das hört sich nicht schön an, aber damit wird festgelegt, darf kommen, muss aber eben noch das und das und das in Deutschland dann lernen. Und das Einreiseverfahren, bis dass sie ein Visum bekommen und eine Aufenthaltsgenehmigung. Und das ist schon enorm bürokratisch und da reden viele Behörden mit und müssen auch mitarbeiten. Und das läuft nicht immer so ganz rund. So. Und unabhängig davon ist es auch kostenintensiv tatsächlich, diese Menschen zu, es nennt sich rekrutieren. Ich finde das Wort ganz unschön. Aber wir müssen diese Firmen dafür bezahlen. Das sind auch wirklich keine kleinen Summen. Diese Kosten müssen wir aus eigener Tasche stemmen, kriegen wir nicht refinanziert, sondern ist unser Problem, damit wir Personal bekommen. Und
wird nicht unterstützt von der Regierung?
Nein, überhaupt.
Das hätte ich schon gedacht, weil der Wunsch ist ja immer da, Fachkräfte, Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Deutschland zu holen und hier zu integrieren.
Aha. Nein. Und wir haben mit Firmen zusammengearbeitet, die 10.000 Euro, ich muss die Summe mal so reinwerfen, 10.000 Euro pro vermittelte Person in Rechnung stellen wollen.
Zusätzlich zu diesen Kosten erst einmal für die Vermittlung, ist es ja auch nicht so, dass die 3 Tage später hier auf der Matte stehen und loslegen können. Das dauert ja auch echt lange noch.
Wir haben das letzte Mal insgesamt 1 Jahr gewartet, bis alle Unterlagen, also die wir ja gar nicht in der Hand haben, aber eben für die deutschen Behörden Vorlagen und bewilligt waren, bis dann ein Visum ausgestellt wird und bis die dann auch ankamen. Und dann ist es natürlich, also das sind Menschen, die ihre Heimat verlassen und ihre Familien, ne? Und dass wir da einfach auch gut gucken müssen, so wer begleitet diese Mitarbeiterin, sei es im Dienst so. Natürlich sind es erwachsene Menschen, und aber neues Land, neue Kultur, neue Sprache, da ist schon ziemlich viel, was auf sie einprasselt. Und dass wir dann auch begleiten, sie brauchen ein deutsches Bankkonto, sie brauchen deutsche Sozialversicherungsnummern. Und wo wir wirklich hier saßen und fast verzweifelt sind, natürlich möchten diese Kollegen auch nach Hause telefonieren und ihre Handys benutzen, und sie brauchen quasi dann eine deutsche SIM-Karte, die man nur mit einem deutschen Ausweisdokument bekommt. Und das ist dann so diese, und sie haben aber ja ihren Heimatpass und ihren Heim und ein Visum. Also das reicht ja in der Regel auch. Und das sind so Hürden und Herausforderungen. Ja, die muss man erleben. Beim nächsten Mal wissen wir das natürlich, aber die hatte ich dann auch so nicht erwartet. Oder dass ein deutsches Ausweisdokument für die Eröffnung eines Bankkontos. Das sind natürlich auch Zeiten und Wege und das verstehen die Menschen auch gar nicht, weil, also wir haben zwei Kolleginnen, die eine kommt aus von den Philippinen, die andere aus Kirgisistan. Also die sind da schon technisch ein Stück weiter, da war das auch kein Thema.
Bereust du diesen Schritt vor 3 Jahren, das gemacht zu haben, wenn du jetzt so auf diese ganzen Herausforderungen blickst, die du hast und die auch noch vor dir stehen, oder denkst du, das war die richtige Entscheidung? Wenn du jetzt nur mal egoistisch auf dich und dein Leben blickst.
Nee, bereue ich tatsächlich gar nichts. Also tue ich nicht den Schritt nicht einmal aus dieser geregelten Behörden-Selbsttätigkeit raus und im Angestelltenverhältnis zu sein, aber den Schritt in die Selbstständigkeit überhaupt nicht, weil das, was ich tue, mir jeden Tag irgendwie viel, viel Spaß macht und auch Freude bereitet, unabhängig davon, dass es auch Momente gibt, auf die man auch verzichten könnte. Das gehört
aber normal dazu. Aber auch das hast du im Angestelltenverhältnis.
Das hast du immer. Das hast du immer. Genau, dass ich das aber überhaupt nicht bereue, unabhängig dessen, dieser Personalnot oder wie kommen wir finanziell hin oder was machen wir oder all das, was so zu unserem Alltag dazugehört, macht es unheimlich viel Spaß und Freude und ich erfahre da schon viel Dankbarkeit auch und dass wir auch die Rückmeldung kriegen, dass all dieser Einsatz einfach auch lohnt und zu dem Ziel führt, dass Angehörige und Pflegebedürftige und auch Mitarbeiter sich wohlfühlen. Und da bin ich ganz, ganz dankbar für und dass wir das als Familie hier gemeinschaftlich, dieses Baby großziehen und dass da Familie auch mit meiner Entscheidung so mitgezogen hat und das so mitträgt und sich genauso engagiert.
Und vielleicht hast du ja auch schon einen Nachfolger in deiner eigenen Familie,
genau,
den wir jetzt gleich mal kennenlernen wollen. Doch bevor Daniel sich hier gleich zu uns setzt, erzähl du uns dann noch einmal, mit wem du gerne mal eine Tasse Tee trinken würdest, wenn du könntest.
Ich glaube, da kann ich gar keine einzelne Person festmachen, sondern es gibt ein Netzwerk aus vielen, vielen Akteuren in der Pflege und an der Pflege Beteiligten. Und diese gemeinsame Problematik, dass wir die gemeinschaftlich lösen und auch aber die Augen dafür aufmachen, das Bewusstsein dafür stärken. Und das war mir auch so wichtig, das einmal so zu erzählen. Diese Probleme, glaube ich, haben alle, mehr oder weniger. Und das kriegen wir nur gemeinschaftlich gelöst und müssen da, glaube ich, auch gemeinschaftlich drüber diskutieren. Und das kann ich nicht an einer einzelnen Person festmachen, der sich das anhören müsste. Also mir hilft kein Herr Lauterbach, weil der kann es nicht regeln.
Und der ist auch nicht mehr lange im Amt. Wird eh nichts bringen.
Und also es geht nur über die breite Masse. Aber dass wir Gehör finden, was ist denn so das Problem und was ist unser Alltag? Ja. Und es geht nur gemeinschaftlich ganz im Kleinen hier bei uns in der Einrichtung. Ohne jeden einzelnen Mitarbeiter geht es nicht. Auch diese unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche, ist ja egal, wer aus Küche, Reinigung, Betreuung, Pflege. Es gibt hin und wieder doch mal so diese Anwandlung, dass sich eine Berufsgruppe wichtiger findet wie die andere. Und das ist es gar nicht. Jeder in seinem Bereich ist wichtig. Es ist wie so ein Zahnrad.
Absolut.
Ohneinander.
Genau, bricht eine Gruppe weg.
Genau, funktioniert es nicht. Ja. Und dass hier alle so mitziehen. Ja. Und natürlich haben wir auch solche Tage, aber insgesamt sind wir da schon, also das kann Daniel vielleicht auch gleich nochmal sagen, sehr, sehr stolz, dass alle so mitziehen, weil ohne Mitarbeiter könnten wir noch so guten Job machen. Aber unser Job ist, das alles gemeinschaftlich zusammenzuhalten und nach außen hin auch laut zu werden und für Rahmenbedingungen zu kämpfen und umzusetzen.
Gut, Daniel, dann wollen wir dich mal hören und du kommst mir nicht so leicht davon. Ich will einen Namen von dir hören, mit dem du nochmal eine Tasse Tee trinken möchtest. Daniel, da bist du.
Jetzt bin ich dran. Ja, jetzt sitze ich hier bei dir.
Jetzt sitzt du hier bei mir. Ja, also bist ein bisschen aufgerückt. Du saßt die ganze Zeit schon dabei, hast deine Mutter beobachtet. Hat sie das gut gemacht?
Sie hat das gut gemacht.
Ja, jetzt kommst du.
Ja.
Jetzt kommst du.
Ich bin unter Aufsicht hier.
Du bist seit einem halben Jahr jetzt hier ganz offiziell auch mit dabei.
Genau.
Aber du kommst ja gar nicht aus diesem Bereich. Das fand ich so beeindruckend. Du bist, wer zuguckt, ne, ein kräftiges Kerlchen, bist Fitnesstrainer.
Gelernter Fitnesstrainer und gelernter Zimmerer. Ehemals Zimmermann, jetzt heißt es ja Zimmerer, der Beruf.
Ja, Zimmerer und Zimmerer. In?
Zimmerin, genau. Und jetzt bin ich seit dem 1.3. Diesen Jahres hier.
Warum? Also, warum? Weil, ne, du kommst aus dem Fitnessbereich, aus dem Handwerkerbereich. Warum jetzt dieser Switch hierhin?
Einfach, weil ich seit der Übernahme von meiner Mutter gesehen habe, dass das was Großes werden kann, was Großes ist. Und auch als mein Vater dann angefangen hat, immer mehr sich hier zu etablieren, sag ich mal, einzuarbeiten, habe ich für mich entschieden, ja, das ist es einfach. Und gerade mit dem Hintergrund, dass es eine zukunftsfähige Branche ist, Handwerk ist es natürlich auch,
ja,
aber gerade hier hat man die Möglichkeit, vielen Leuten zu helfen und auch alten Leuten was zurückzugeben und dass man das auch dafür sorgen kann und sicherstellen kann, dass es mindestens 56 Leuten gut geht hier.
Das hatten wir ja gar nicht so großartig, das Thema. Du hast es richtig angesprochen. Es ist eine Zukunftsbranche. Ne? Die ganzen, wie heißt die Generation, die ganzen Babyboomer, so heißen sie, die jetzt nach und nach in den nächsten Jahren 60, 70, 80, 90 werden, die müssen alle noch irgendwo unterkommen. Also die 56 Zimmer, ich kann mal, glaube, die nächsten 30, 40 Jahre sind diese Plätze auf jeden Fall gesichert. Anbauen kann man hier nicht großartig, oder? Also ich meine, wo ist die Perspektive für dich?
Anbau, wenn wir das schon, ist geplant.
Tatsächlich.
So viel kann man schon.
Ja, und den kannst du selber bauen. Super. Mit Vatern zusammen.
Und man muss auch ganz ehrlich sagen, diese Chance, die ich bekomme, natürlich nicht geschenkt, man muss natürlich für was machen, aber dass mir meine Eltern diese Chance ermöglichen, in diese Fußstapfen zu treten, dieses Projekt zu übernehmen, aber auch nicht, hier hast du es, mach es, sondern dass man herangeführt wird und Schritt für Schritt für Schritt das beigebracht bekommt. Die Einarbeitung wird auch nicht nur ein Jahr dauern, das dauert natürlich mehrere Jahre unter strenger Aufsicht, weil man das natürlich ordentlich machen möchte.
Machst du Fortbildung, Weiterbildung, irgendwas in diese Richtung?
Eine Weiterbildung ist geplant nächstes Jahr zur Heimleitung. Mhm. Entweder mache ich diese Fortbildung oder die Meisterschule zum Zimmerer. Das steht noch in den Sternen. Ich könnte beides machen.
Achso, mit beiden Abschlüssen bist du quasi qualifiziert,
das kaufmännische tatsächlich.
Genau, mit dem kaufmännischen Aspekt. Ja. Okay.
Genau. Ja. Mir war aber ganz wichtig, die Lehre zu Ende zu machen in der Zimmerei.
Ja.
Einfach, um was auf Deutsch gesagt zu haben. Einmal fürs Ego. Aber auch, weil man mit dieser Ausbildung viel, viel anfangen kann. Mhm. Weil ich auch das Glück hatte, in einem kleinen Betrieb zu lernen, wo ich mit allen per Du war, auch mit meinem damaligen Chef, auch immer noch gut im Kontakt stehe. Und es war keine klassische Zimmerei, wir haben alles gemacht. Es war eine Hausbauzimmerei, von Maurerarbeiten über Zimmerei, über Innenausbau, über Gartengestaltung, über Geschäftsführung, über alles. Es war ein Gemischwarenladen, ja. Und das war das Schöne daran. Es war nicht klassisch Holz, es war, wir bauen ein Haus.
Und jetzt bist du Mitte 20, 25?
Ich bin 25.
Und arbeitest jetzt mit Vatern, mit Muttern und mit dem Hund?
Und mit Oma.
Natürlich, ich kann die Oma vergessen. Und Oma ein- bis zweimal die Woche. Das sind wir zusammen. Da bin ich mir sicher. Ja. Aber ist das cool? Macht dir das Spaß?
Macht es Spaß. Ja, man muss aber auch dazu sagen, es wird auch deutlich erleichtert, dass wir uns, klar, über Tag sehen wir uns, aber auch, dass wir getrennt wohnen.
Ja.
Nicht nur.
Du hast ja deine Eltern rausgeschmissen,
ne? Meine Eltern rausgeschmissen, genau. Ja. Aber auch, ich persönlich wohne in Husum, wir sind ja heute hier in St. Peter-Ording.
Ja.
Mir macht der Fahrtweg nichts aus, einmal weil man sich darauf auf die Arbeit vorbereiten kann und dann das auch vergessen kann.
Wie sehen deine Arbeitstage aus?
Zeitlich oder strukturiert,
meinst du? Beides.
Zeitlich bin ich, kann ich ruhig sagen, relativ frei in meiner Einteilung. Es interessiert relativ hässlich wenig Leute, ob ich um 6, um 7 oder um 8 hier bin. Ich versuche immer relativ früh hier zu sein, weil ich einfach ein Morgenmensch bin.
Mensch, da wäre die BNI-Einladung ja perfekt. Morgenmenschen, die brauchen wir. Top. Gut.
In der Regel bin ich so um 8 hier, ist auch nicht mehr früh. Ich war früher gewohnt, auf dem Bau um 5:30, 6 anzufangen. Jetzt fange ich erst um 8 an.
Ja.
Man entwickelt sich nicht auch im Laufe des Tages. Man denkt, man hat pünktlich Feierabend.
Was sagst du?
Eben noch. Was sagst du, genau. Manchmal ergibt sich auch erst im Laufe des Tages, ne, wie lang der Tag wird, weil dann noch was dazukommt oder dann muss noch was geregelt werden und es ist gar nicht in unserem Bereich so planbar. Und wir nutzen auch durchaus mal einen Tag, wo dann ab 14 Uhr Ruhe im Karton ist.
Weil ihr mit Menschen arbeitet.
Ja.
So, und das ist nicht vorhersehbar, wann irgendwas ansteht oder wann.
Ja. Wann feiert, das ist wie du sagst, ob man jetzt, man kann nie planen, ob du um 14 Uhr Feierabend hast, um 15 Uhr, um 16 Uhr und mal gibt's Tage, da sagen wir um 11 Uhr, wir haben noch einen Termin in Kiel, in Flensburg, in Husum, wir fahren da jetzt mal hin. Ja. Banktermine, Steuerberatertermine.
Ich glaube, du hast ja schon richtig gesagt, es ist ein Geschenk, ein großes Privileg, da reinwachsen zu können in diese Rolle mit deinen Eltern, die das, oder mit deiner Mutter, die das federführend hier übernommen hat und leitet und du kannst so nach und nach immer mehr in diese Position reinrutschen.
Und gerade auch von der Ausbildung direkt in so eine Position zu rutschen.
Ja.
Klar, Außenstehende würden natürlich sagen, oh, deine Mutter ist auch deine Chefin, könnt ihr das trennen, aber wir können es relativ gut trennen.
Den Eindruck habe ich ja auch.
Dienst ist Dienst, Familie ist Familie.
Ja.
Und wenn man mal was auf Deutsch gesagt nicht so gut macht, dann gibt es natürlich auch dementsprechend die Reaktion. Ist aber auch in jeder anderen Firma so.
Das ist auch so.
Das ist einfach so. Ja. Und ich bin jetzt prinzipiell auch mehr im Fokus, wenn ich was falsch mache, als jemand anders. Weil die Hemmschwelle zur...
Ja.
Mir gegenüber ist nicht in der Sie-Person, sondern ich bin Sohn und ich kann mal mehr einen auf den Deckel kriegen wie andere. Nicht, dass es so war, aber es wäre so sein.
Ich traue.
Ja.
Nein, und ich glaube, es ist auch, dass wir einfach Zeit genug haben, auch Erfahrungen auszutauschen und weiterzugeben. Also dafür bin ich einfach auch fast 30 Jahre älter und habe auch, man braucht ja nicht nur Berufserfahrung, auch Lebenserfahrung. Und dass Daniel auch so die Zeit hat, also nicht so von jetzt auf gleich musst du, sondern auch all das weiterzugeben. Das finde ich ganz wichtig.
Ich finde es beneidenswert fast schon, was ihr hier auf die Beine stellen könnt. Und ich finde es großartig, dass ihr euch dieser Branche widmet, die immer, immer, immer wichtiger wird, weil die Nachfrage einfach immer größer wird, weil es einfach immer mehr Menschen geben wird in Deutschland, die, naja, in Altenheime müssen, die in Pflege müssen. Von daher Hut ab an die Familie Lorenzen. Ganz toll. Vielen Dank, dass ich mit euch sprechen durfte. Ich möchte jetzt einen Namen hören von dir, Daniel. Mit wem möchtest du mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit euch trinken.
Oh, Tore, das ist gar nicht so einfach.
Ich weiß es
nicht. Also aus meinem privaten Umfeld.
Ja, wir haben so wenig privat von euch, über Privates. Und ich habe bei dir gehört, da gibt's auch kaum was Privates. Ne? Du liest mal und sonst machst du den Haushalt. Oder gehst Gassi, ganz wichtig, das erste am Morgen. Was ist bei dir, Daniel?
Also eigentlich gibt es zwei Personen.
Gut.
Einmal, weil ich aus der, was heißt Fitnessszene, komme das jetzt nicht. Aber da gibt es jetzt eine sehr inspirierende Person. Weiß nicht, Markus Rühl, kennst du, deutscher Bodybuilder?
Ja, sehr laut.
Sehr laut.
Sehr breit, sehr laut, ja.
Ihm würde ich gerne eine Tasse Tee trinken.
Ja.
Und weil ich biografisch und musikalisch ein sehr großer Fan von Rav Kamora bin. Ein Rapper aus Wien.
Rav Kamora. Du hattest eben gesagt, ja, ich kann nicht auch schnell mal jetzt eine Woche nach Wien. Das hattest du im Vorgespräch gesagt. Ja. Und jetzt wiederholst du es wieder. Ich hatte mich schon gefragt, warum sagt er jetzt Wien? Warum sagt er nicht eine Woche Malle? Ja. Hast du eine Woche Wien gesagt? Ja,
die beiden Personen, dieses finde ich sehr, sehr inspirierend.
Ja, was inspiriert dich an Rav Kamora? Ich habe noch kein Lied jemals von dem gehört. Ich weiß, dass es den gibt, aber ich weiß nichts. Was inspiriert dich an dem?
Von nix zu viel. Und sehr, sehr auf dem Boden geblieben.
Ja?
Ja.
Du hast ja riesige Erfolge gesammelt. Ja. Oder immer.
Immer sich selbst treu geblieben. Das ist das, was ich sehr, sehr bemerkenswert finde.
Schön.
Ja, und da sollte man sich also nicht, dass wir uns mit ihm vergleichen wollen, aber egal in welcher Position man ist, man darf nie vergessen, wer man ist, wo man herkommt. Und ich glaube, das hat Tom Hardy mal gesagt, man sollte jeden Menschen mit dem gleichen Respekt begegnen, ob es die Reinigungskraft ist, der CEO, jeder hat den gleichen Respekt verdient und das darf man nie vergessen, finde ich persönlich.
Und das kannst du dich ja jeden Tag wieder auf die Probe stellen, wenn du hier reinkommst.
Ja.
Toll. Sehr faszinierend. Ich danke euch beiden. Ganz toll, das war sehr interessant. Vielen Dank auch fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time hier in St. Peter-Ording in der Einrichtung Edelweiß im Dünengarten, in der Dünengarten GmbH mit der Familie Lorenzen. Vielen Dank, ihr zwei.
Vielen Dank, Tore.
Ja, vielen Dank.